Willkommen zu BET Energie Weiterdenken, dem Podcast rund um die Zukunft der Energie.
Hier sprechen wir über Trends, Herausforderungen und Ideen aus der Energiewirtschaft, verständlich, offen und mit unterschiedlichen Perspektiven.
Ich bin Sören.
Und ich bin Lukas. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Heute geht es ums Marktdesign, ein Thema, das gerade ziemlich aktuell ist und heiß diskutiert wird. Wir sehen momentan diverse Novellierungen rund ums EEG und ums ENWG, die auf das neue Marktdesign einzahlen. Bisher sind es alles nur Leaks, ist also noch nichts verabschiedet. Aber grundsätzlich wird ums Marktdesign in den letzten Jahren natürlich intensiv in der Branche gerungen. Wir haben heute aus aktuellem Anlass eine Sonderfolge, ausnahmsweise mal zwischen zwei Folgen, wird am 7.4. erscheinen. Grund ist es, dass ein BET-Konzept vorgelegt wurde, systemdienliches Strommarktdesign zur Reduktion von Systemkosten und zur Erreichung der Klimaziele, etwas sperriger Name, aber mit interessantem Inhalt.
Genau, und weil uns dazu so viele Fragen erreicht haben und es medial gerade quasi über alle Kanäle Traffic gibt, haben wir uns gedacht, boah, das wollen wir uns auch mal erklären lassen.
Genau, und Lukas und ich wissen zwar viel, aber nicht alles, und deswegen haben wir uns kompetente Unterstützung geholt, nämlich den Verantwortlichen für die Studie.
Und das ist kein geringerer als Ralf Kremp, Partner für Energiepolitik und Systemanalyse bei uns. Schön, dass du da bist, Ralf.
Hallo Lukas, hallo Sören. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Perfekt, super schön, dass du da bist. Vielleicht zum Einstieg, du bist ja grundsätzlich ein BET-Urgestein. Ich glaube, seit über 20 Jahren dabei, mit allen Wassern gewaschen, viel erlebt. Vor einigen Jahren hast du dich dann nochmal aufgemacht, mit einer kleinen Veränderung und einem neuen Standort für uns aufgemacht, und zwar in Berlin. Kannst du da mal erzählen, was war die Idee und wie war das so für dich?
Ja, das war eine spannende Zeit. Wir waren zu der Phase gerade in Überlegungen, wie setzen wir unsere Themen zusammen, wie machen wir Zuständigkeiten, und hatten festgestellt, dass wir in zunehmendem Maße für energiepolitische Stakeholder unterwegs waren und dass es einfach hilfreich ist, in Berlin vor Ort zu sein, um kurze Wege entsprechend zu haben. Und gleichzeitig war es dann auch so, dass ich meinen bisherigen Zuständigkeitsbereich mit den Transaktionen bei Lukas in sehr gute Hände geben konnte. Und dann war das einfach eine spannende Aufgabe, ein entsprechendes Büro aufzumachen. War aber natürlich schon ein Sprung ins kalte Wasser. Neue Themen, die ersten Wochen nur im Hotel gewohnt, Räumlichkeiten zu suchen, Personal zu suchen, alle Prozesse von A bis Z frisch aufzubauen und dann auch noch in einer Stadt, wo man außer dem beruflichen Kontext zunächst mal privat auch niemand kannte, sich auch ein persönliches Umfeld aufzubauen. Das war einfach eine spannende Zeit.
Ja gut, jetzt, wenn man dich jetzt lange noch kennt, weiß man ja, du bist ein Raver durch und durch. Die Elektroszene ist natürlich dein Zuhause. Spaß beiseite. Aber soweit ich es beurteilen konnte, und auch ich durfte auch an einem Konzert schon an gegebener Stelle dabei sein, hast du ja da mal über die Musik dennoch Anschluss gefunden.
Ja, das ist ein schönes Hobby und ein schöner Ausgleich. Ich spiele in der Tat klassische Musik und habe dann dort ein Sinfonieorchester gefunden. Das ist nach einem anstrengenden Tag ein wunderbarer Ausgleich, um einfach das Hirn abzuschalten und auf andere Gedanken zu kommen.
Genau, und um neben dem ganzen politischen Druck und Konfliktpotenzial, was so Studien in dem Umfeld natürlich immer mit sich bringen, ist es natürlich echt ein guter Ausgleich. Und trotzdem die Frage, was treibt dich eigentlich an, dass du dich dann immer wieder auf diese neuen Wege begibst, wo man dann natürlich den energiewirtschaftlichen Anspruch in der einen Seite im Herzen hat, aber gleichzeitig den politischen Realismus halt auch mitbringen muss. Was geht überhaupt? Was kann man machen? Und was ist auch durchsetzungsfähig? Was treibt dich da an?
Nun, ich bin schon recht lange bei BET und wurde natürlich auch durch die Unternehmensgründer hier sozialisiert, die auch immer den Anspruch hatten, nicht einfach nur auf ausgetretenen Wegen zu gehen, sondern auch Regelungen zu hinterfragen, unliebsame Wahrheiten auszusprechen und einfach ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und in der Unternehmensgeschichte gab es dann auch immer mal Punkte, wo sich abgezeichnet hat, es stehen disruptive Veränderungen an. Und wir uns dann zum Anspruch genommen hatten, diese Veränderungen zu durchdenken, einen Schritt weiter zu denken. Wir haben ja auch im Claim von BET den Titel Energie weiterdenken und das war unser Anspruch. Und wenn man sich anguckt, was ist Energiepolitik, wenn einfach nur ein Stakeholder ein Ziel hat, dann ist das noch keine Energiepolitik, sondern ist eine Optimierungsfrage. Politisch wird es immer dann, wenn entweder unterschiedliche Stakeholder Interessen haben, es heterogene Ziele gibt und man letztendlich darum ringen muss, was ist der richtige Weg. Und genau diese interdisziplinären, ganzheitlichen Aspekte, das ist genau das, was uns bei BET anspornt und was mir auch persönlich unglaublich viel Motivation gibt. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass wir aktiv Konflikte suchen, da wir aber gerade wieder mal in einer sehr, sehr interessanten Umbruchphase sind und es um nichts Geringeres geht, als die Zukunft der Energiewende zu hinterfragen, sind wir natürlich auch stolz, da unseren Beitrag leisten zu können in der Frage, was ist der richtige Weg?
Und wenn du jetzt aufs letzte Jahr guckst, Energiewende-Monitoring, auch vorher für die DENA, eine Studie zur Zukunft der Verteilnetze, würdest du damit schon sagen, da, ich sag mal, hinterlässt man nicht nur die Fußspuren, aber prägt auch das politische Geschehen mit? Wie stark siehst du da den Einfluss auch der Studien?
Also wir kriegen auf mehreren Dimensionen, in mehreren Dimensionen kriegen wir da Feedback von den direkten Projektbeteiligten in diesen Studien, aber in zunehmendem Maße auch die Medien. Und wir haben schon den Eindruck, dass wir da einen prägenden Eindruck hinterlassen konnten. Das Energiewende-Monitoring war zunächst sehr politisch. Bereits die Auftragserteilung wurde von vielen Marktteilnehmern kritisch hinterfragt. Es gab schon Studien, Stellungnahmen, was da rauszukommen habe, bevor wir einen Satz aufgeschrieben hatten. Und das war natürlich schon ein bisschen Druck, unter dem wir gestanden sind. Und es war aber unser Anspruch, politisch interessenneutral die Fakten auf den Tisch zu legen, eine saubere Analyse auf den Tisch zu legen und letztendlich die Argumente auch so zusammenzutragen, wie wir sie für richtig erachtet haben und hinter denen wir auch stehen können. Und die Wahrnehmung im Nachgang zur Veröffentlichung zeigt uns auch, dass wir da durchaus, dass uns das einigermaßen gut gelungen ist. Und interessant ist jetzt eigentlich im Nachgang, kommen eigentlich viele Anfragen auch bei uns auf den Tisch, wo jemand von uns eine Stellungnahme oder eine Studie haben möchte, was auf der einen Seite erfreulich ist, wo wir aber genau aufpassen müssen, uns die Unabhängigkeit zu wahren, weil es durchaus auch Stakeholder gibt, die letztendlich die Reputation ergreifen möchten, um politische Positionen für sich zu platzieren. Und das sind wir dann in der Regel zurückhaltend, sondern uns ist wichtig, wir sind unabhängiges Haus, wir machen eine unabhängige Analyse und wir lassen uns an der Stelle nicht instrumentalisieren. Aber hat bislang ganz gut geklappt und die Wahrnehmung zeigt eigentlich schon, das war ja deine Frage, Sören, dass wir da auch eine Meinung artikulieren, die in der Branche durchaus ernst genommen wird und aufgenommen wird.
Ja, da wo Druck ist, da wird es ja auch richtig spannend. Ich glaube, da sind wir drei uns auf jeden Fall einig. Wo es gerade auch sehr spannend ist oder heiß hergeht, ist ja die politische Diskussion rund ums Marktdesign. Gefühlt irgendwie seit Jahrzehnten. Immer mal was, was alle zwei Jahre ein bisschen heißer und ein bisschen weniger heiß gekocht wird. Lass uns mal in die Richtung abbiegen. Ihr habt in der Studie einen Vorschlag auch erarbeitet. Kannst du uns in wenigen Sätzen mal durch die wesentlichen Inhalte führen von dem, was wir jetzt aktuell auf dem Tisch liegen haben, nicht von eurem Vorschlag, sondern vom Netzpaket und vom EEG, so ein bisschen als Einleitung zu dem, was ihr dann in der Studie erarbeitet habt?
Ja, das mache ich sehr gerne. Und ich möchte zunächst mal mit wenigen einleitenden Bemerkungen mit zwei, drei zentralen Thesen beginnen, die wir im Monitoring erarbeitet haben. Die Thesen waren: Wenn das Ziel der Klimaneutralität gesetzt ist, müssen wir an einer Vielzahl von Stellschrauben beginnen, weiterzudenken. Und bei diesen Stellschrauben geht es nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-auch. Wir brauchen einen weiteren Zubau der erneuerbaren Energien und wir brauchen einen weiteren Ausbau der Netze. Das heißt aber keineswegs weitermachen wie bisher, sondern die Dinge schlau und intelligent zusammenzuführen, um ein größeres Bewusstsein für Kostensensibilität und letztendlich auch Bezahlbarkeit zu legen. Und da gibt es ein paar Stellschrauben, die sind da zentral. Ein Thema ist sicherlich die Digitalisierung, die Automatisierung und letztendlich auch die Möglichkeit, besser steuernd in die Netze einzugreifen. Ein zweites zentrales Thema ist, wie binde ich Flexibilitäten ein? wie kann ich Flexibilitäten so einbinden, dass sie einen hohen systemischen Nutzen entfalten? Und das dritte ist, Netzausbau und erneuerbaren Zubau so zu synchronisieren, dass letztendlich die Systemkosten und somit auch die Ausbauinvestitionen in Infrastruktur reduziert werden. Das sind erstmal so die Überschriften, die wir auf den Tisch gelegt haben. Und viele dieser Punkte werden jetzt von der Bundesregierung aufgegriffen. Katharina Reiche hat unabhängig von unserem Gutachten 10 Punkte identifiziert und hat schon gesagt, sie will genau an diesen Punkten ansetzen. Und es haben jetzt Gesetzentwürfe das Licht der Öffentlichkeit erblickt, wo viele Punkte aufgegriffen wurden. Allerdings, wir der Meinung waren, viel gute Punkte erkannt zu haben. Es sind allerdings auch Punkte drin, wo wir nicht sicher waren, ob da in die richtige Stelle abgebogen wurde. Und ganz konkret, was sind die positiven Effekte von dem Netzpaket? Weitere Digitalisierung der Netze, mehr Transparenz, Beschleunigung des Netzanschlussprozesses. Alles Punkte, die in die richtige Richtung gehen. Es gibt aber einen zentralen Punkt, über den wurde in der Branche sehr viel gestritten. Das ist der sogenannte Redispatch-Vorbehalt. Das Narrativ der Energiepolitik die ganzen Jahre war, wir wollen Erneuerbare zubauen, um Dekarbonisierung zu erreichen und die Netze müssen ausgebaut werden. Punkt. Und dieses Narrativ ändert sich jetzt gerade, da der Netzausbau teilweise ins Stocken geraten ist und die Netzbetreiber vor großen Herausforderungen stehen, gibt es viele Gebiete, die sind von Netzengpässen geprägt. Und das Netzpaket schlägt jetzt vor, in diesen Netzengpassregionen Abregelungen vorzunehmen, die entgegen der bisherigen Praxis nicht mehr kompensiert werden sollen. Und das wiederum hat genau bei der erneuerbaren Szene für sehr große Sorgen gesorgt, weil sie letztendlich das Risiko haben, ihre Mengen nicht einspeisen zu können und sie große Sorge davor haben, dass letztendlich die Finanzierung oder allgemeiner formuliert die Finanzierbarkeit ihrer Investitionen gefährdet ist und dass dem EE-Ausbau einen Dämpfer gegeben hat. Und das war für uns eine Motivation, nochmals drüber nachzudenken, wie man einerseits genau diese Synchronisierung machen kann, vor dem Hintergrund aber, dass wir sowohl Netzausbau als auch erneuerbaren Ausbau benötigen, das so zusammenzufügen, dass das zu einer ausgewogenen Verteilung von Chancen und Risiken führt. Und das war unser Anspruch.
Prima. Und jetzt müssen wir, glaube ich, einmal aufpassen, dass wir auch bei jeglichem Interesse nicht sofort in die dritte Unterlegscheibe gehen, sondern für unsere Zuhörerschaft, die sich noch nicht mit dem Mechanismus beschäftigt hat, dass du es einmal erklärst im Sendung mit der Maus-Stil und Sören und ich dich dann sicherlich noch für das Fachpublikum noch ein bisschen tiefer treiben in den folgenden Minuten. Also wie erklärst du Oma Erna unseren Mechanismus in ein paar Sätzen?
Ich mache gleich den Elefanten, der ist bei der Maus auch immer dabei.
Also unser Mechanismus ist davon geprägt, dass die Einspeisung zukünftig der erneuerbaren Energien in der Kapazität nicht mehr in vollem Umfang erfolgen kann, sondern dass man eine Größe definiert, wir nennen sie systemdienliche Anschlussleistung, die ist niedriger als die maximale Kapazität, um eine Rechengröße zu haben, unterhalb derer man vollständig Planungssicherheit für die Investoren hat. Die können darauf ihre Investitionen und ihre Refinanzierung stützen. Da dieser Betrag allerdings niedriger ist als die maximale Kapazität, zwei Punkte entstehen. Erstens, dieses Delta steht den Netzbetreibern zur Verfügung. Es schafft zusätzliche Kapazitäten und reduziert dadurch Netzausbau. Zweitens, es bestehen Anreize, genau diese Kapazität entsprechend zu vermarkten. Das heißt, durch diese zusätzlichen Vermarktungsanreize wird überschüssiger Kapazität zusätzliche Nachfrage zugeführt und dementsprechend lassen sich dann entsprechend nutzen. Und da sagt unser Vorschlag, dass hier letztendlich man zu einer sehr, sehr ausgewogenen Verteilung von Chancen und Risiken kommt.
Können wir das mal in einem kleinen Beispiel durchgehen? Also ich habe einen 10 MW Windpark, den möchte ich anschließen. Netz ist grundsätzlich voll. Was ist da so, was wären da so typische Werte für die vereinbarte Anschlussleistung?
Also wir haben das gerechnet und simuliert. Wir differenzieren nach den Technologien. Und für Wind an Land ist ein typischer Wert, dass das bei 80% liegen könnte. Mhm. Wir ermitteln das technisch über die Rotorflächen, weil wir dort Optimierungspotenzial festgestellt haben. Und das heißt letztendlich, eine Anlage, die beispielsweise bislang für 7 MW eingespiesen hat, kann auf 5 MW ausgelegt werden. Durch die Optimierung werden Benutzungsstunden erhöht. Wir kommen zu einer gleichmäßigeren Einspeisung. So, wenn jetzt Platz im Netz ist, dann spricht natürlich nichts dagegen, auch 7 MW einzuspeisen. Aber genau das schafft dann den Anreiz, vertragliche Vereinbarungen in Abhängigkeit von der Netzsituation zu schaffen. Im Fachjargon nennen sich das flexible Anschlussvereinbarung oder auf Englisch Flexible Connection Agreement. Und letztendlich das Delta zwischen den 5 und 7 MW wird genau diese Spielmasse, die wir systemisch einsetzen.
Und jetzt außer den Erfindern des Redispatch-Vorbehalts, wer ist jetzt aus deiner Sicht eigentlich dagegen? Weil wenn ich jetzt dir so zuhöre, soll es ja sowohl für die erneuerbaren Szene ein gangbarer Weg sein, als auch für die Netzbetreiber einen Mehrwert darstellen. Also wo siehst du auf dem Weg Potenzial, dass da Kritik kommen könnte? Oder was ist schon an dich herangetragen worden, andersrum gefragt?
Ja, beantworte ich sehr gerne. Ich würde vielleicht noch ein zentrales Element noch kurz beschreiben wollen, weil wir das fundamental anders regeln als das Netzpaket. Das Netzpaket sagt, wenn 10 Jahre kein Platz im Netz ist, entschädigungsfreie Abregelungen und das für eine Zeit von 10 Jahren. Wir haben dort zum einen eine kürzere Zeit vereinbart und schlagen zudem ein Optionenmodell vor, bei dem jetzt nicht nur ein Marktteilnehmer zum anderen Marktteilnehmer sagen kann, akzeptiere meine Bedingungen, sondern wir wollen die Einigungsbereitschaft dadurch erhöhen, dass wir eine Rückfallposition uns überlegt haben, die beiden ökonomisch wehtut, wenn sie sich nicht einigen, um dadurch letztendlich positive Anreize zu schaffen, sich auch auf entsprechende flexible Anschlussvereinbarungen zu einigen. Lukas, nun zu deiner Frage zurück. Wie war das Feedback darauf? Wir haben sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen. Wir hören von politischen Stakeholdern, auch von einzelnen Bundesministerien, von Landesministerien, aber auch politischen Parteien, die am Entscheidungsprozess mitwirken, dass das eine deutlich ausgewogenere Chancen-Risikoverteilung ist und dass da durchaus Chancen bestehen, etwas ausgewogenen Vorschlag zu machen. Wir kriegen sehr viel Zustimmung aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, weil die planbare, belastbare Business Cases sehen und gegenüber dem Netzpaket eine ausgewogenere Chancen- und Risikoverteilung identifizieren. Auch von den Netzbetreibern bekommen wir positive Signale, wenngleich diese Optionenmodell natürlich mehr Risiken den Netzbetreibern aufbürdet im Vergleich zum Netzpaket. Deswegen gibt es dort heterogene Stimmen. Aber es wird jetzt spannend, inwieweit im weiteren parlamentarischen Verfahren genau diese Aspekte aufgegriffen werden. Einstweilen sind wir erstmal positiv gestimmt aufgrund der Rückmeldungen, die bei uns angekommen sind.
Also mein Herz schlägt ja immer noch so ein bisschen für die Netzplanung. Das habe ich ja früher viel gemacht, auch in Projekten selber Netze durchgeplant. Da war immer so ein Thema, wie sollen wir denn Flexibilitätsinstrumente irgendwie berücksichtigen? Das, was du jetzt sagst, hört sich eigentlich ja relativ einfach an. Ich habe einen Wert, auf den lege ich dann die Netze aus und muss mich nicht damit beschäftigen, ob irgendwo im 13. Unterparagraf irgendwelche Eventualitäten stecken, sodass ich sage, ja, ich verstehe das Flexibilitätsinstrument, aber ich muss in der Planung trotzdem auf Nummer sicher gehen, es muss immer funktionieren. Also hätte ich unterm Strich gedacht, so ein Netzplaner könnte damit eigentlich ganz gut zurechtkommen. Übersehe ich irgendwas?
Für die Netzplaner ist es sicherlich einfach, der bekommt eine andere Bemessungsgrundlage und dementsprechend kann er mit höheren Kapazitäten rechnen. Was uns wichtig ist, ist, dass wir die Steuerungsaufgabe und das Zusammenführen von Erneuerbaren und Netzen jetzt nicht nur auf einzelne Instrumente verlagern, sondern dass wir einen ganzen Mix an Instrumenten haben, die letztendlich zusammenwirken. Und das sind marktliche Instrumente. Wir sehen eine Differenzierung in den Netzentgelten. Wir sehen präventive Instrumente wie den Redispatch. Wir brauchen aber auch kurative Instrumente wie den 14a im Sinne eines Notausknopfs. Und die Intelligenz liegt nun darin, nicht nur auf einzelne Instrumente sich zu beschränken, denn wenn ich die ganze Steuerungsaufgabe einem Instrument aufbürden möchte, dann wird das sehr komplex. Aufgrund dieser Komplexität sind schon die Diskussionen zum Geburtszonen-Split in eine Sackgasse geführt worden. Auch die aktuelle Netzentgeltsystematik, die bei der Bundesnetzagentur diskutiert wird, droht in eine Richtung zu laufen, dass sie sehr komplex wird. Dadurch, dass wir aber jetzt mehrere Instrumente schlau zusammenführen, muss das einzelne Instrument für sich nicht die gesamte Allokationslast tragen, sondern die Intelligenz liegt darin, durch die Orchestrierung der Instrumente zu einem positiven Gesamteffekt zu kommen. Der Fairness möchte ich noch dazu sagen, dass wir für das Massenkundengeschäft in der Niederspannung, da brauchen wir natürlich nochmals separate Instrumente, die wir in den nächsten Wochen gemeinsam mit dem Digitalisierungsteam ausgestalten, um auch dort massengeschäftstaugliche Prozesse zu implementieren.
Okay, und jetzt verstanden, Haken dran, aus der vierten Unterlegscheibe nochmal jetzt in den Helikopter nach oben drauf guckend. Die spannende Frage neben Netzpaket und EEG, Erneuerbaren, ist ja aufs Gesamtsystem guckend auch die Diskussion hinsichtlich Kraftwerken, Netzausbau. Du hast auch Netzentgelte schon angesprochen. Wenn du von oben auf Deutschland und das Thema Regulierung as a whole oder Gesetzesrahmen as a whole drauf guckst, da passiert ja an vielen Stellen gerade was und du hast es ja selber gerade schon touchiert. Was glaubst du, wird diese Legislatur noch alles schaffen, zusammenzubinden? Und was glaubst du, sind die größten Stellschrauben, um wirklich dann mal einen konsistenten Rahmen hinzubekommen für ein paar Jahre am Stück?
Also es gibt noch zwei, drei Themen, die sind elementar wichtig, über die wir jetzt hier noch nicht gesprochen haben. Und das eine ist sicherlich die Bereitstellung gesicherter Leistung. So schön es mit Flexibilitäten ist und so erfolgreich auch der Zuwachs von Batteriespeicherprojekten in den letzten Jahren waren, diese Technologie wird uns nicht durch eine Dunkelflaute entsprechend tragen. Das heißt, wir brauchen gesicherte Leistung und wir müssen da auch schnell in Investitionsentscheidungen reinkommen, damit wir in den frühen 30er Jahren nicht in ein Problem mit der Versorgungssicherheit kommen. Deswegen ist es rational, dass erste Ausschreibungen laufen. In der Ausgestaltung ist das sehr komplex, aber der Markt braucht das dringend und wir warten quasi täglich oder wöchentlich auf Details zum Ausschreibungsdesign und wir hoffen sehr, dass das so zeitmäßig schnell jetzt auch kommt, dass wir noch eine, vielleicht sogar zwei Ausschreibungsrunden in diesem Jahr gestalten können. Daran schließt sich dann an die Einführung eines Kapazitätsmarkts. Auch den brauchen wir. Der muss technologieoffen ausgestaltet werden. Und da wird sicherlich noch viel diskutiert werden, auch viel gestritten werden. Aber da kann man die Regierung nur ermutigen, da keine Zeit zu verlieren.
Dann lass aber auch kurz mal die Frage noch diskutieren, was macht ein Unternehmen jetzt damit? Also ich höre, das muss passieren, das wird vielleicht passieren, da sind wir uns noch uneins und da haben wir einen Riesenstreit. Wir haben ja letzte Woche zusammen mit Investoren auch mal diskutiert. Ich nehme nur wahr, die Unsicherheit lähmt so ein bisschen. Also was würdest du den Unternehmen konkret sagen, wie sie mit dieser politischen Unsicherheit umgehen können?
Nun, wir sind gerade in einem dynamischen Marktumfeld. Die Regelungen sind in der Ausgestaltung drin. Umso wichtiger ist, dass wir politisch klare Kommunikation, zeitnahe Transparenz brauchen und eine klare Richtung, Entscheidung, wohin das geht, damit letztendlich die Unsicherheit entsprechend minimiert wird. Wir kriegen aktuell die Unsicherheit nicht vollständig bereinigt. Wir werben nicht nur in unseren energiepolitischen Mandaten, sondern insgesamt bei BET Consulting aber sehr intensiv dafür, genau letztendlich diese Unsicherheit handhabbar zu machen, damit man mit klaren Kalkulationen in die Business Cases reinkommt.
Verstanden. Dann, unsere Zeit geht langsam schon so ein bisschen Richtung Zielgerade. Kannst du für die Leute, die jetzt vielleicht 25 Minuten nebenbei gekocht haben, das Gericht war sehr komplex und sie konnten nicht alles mitnehmen, den Leuten nochmal zusammenfassen, was soll denn jetzt hängen bleiben von dem Interview mit dem Ralf Kremp?
Es soll hängen bleiben, dass es energiepolitisch darum geht, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. Wir brauchen Netzausbau, wir brauchen gesicherte Leistung, wir brauchen eine schnelle Integration der erneuerbaren Energiewende, der erneuerbaren Energien. Und es geht darum, diese Elemente schlau und intelligent zusammenzuführen. Das schaffen wir nicht, wenn wir Chancen und Risiken immer nur einem Stakeholder alleine aufbürden, sondern es geht darum, ein ausgewogenes Verhältnis zu machen, was einen bestmöglichen Fit zwischen den verschiedenen Elementen herstellt. Dazu haben wir einen Vorschlag unterbreitet, der etwas ausgewogener ist im Vergleich zu dem, was wir übers Netzpaket identifiziert haben.
Und was haben Sir und ich vergessen zu fragen, was du schon immer mal erzählen wolltest? Also letzte Chance, einfach mal was zu sagen, was du der Branche schon immer mal sagen wolltest.
Es gibt zurzeit eine interessante Debattenkultur. Und das ist eigentlich jetzt mal politisch interessant, weil das jetzt nicht nur im Bereich der Energiewirtschaft ist, sondern in anderen Bereichen. Aber ich will es am Beispiel der Energiewirtschaft erklären. Es geht darum, unterschiedliche Stakeholder zusammenzuführen und letztendlich gemeinsam die Energiewende erfolgreich zu meistern. Das schafft man aber nicht, wenn der einzelne Stakeholder immer nur auf seiner Maximalposition beharrt und diese Maximalposition derart vertritt, dass jede Abweichung von der Maximalposition gleich dem Untergang des Abendlandes entspricht. Und die politische Debatte würde deutlich gewinnen, wenn sich alle Beteiligten besinnen würden, ihre Rhetorik angemessen wählen und man dann wirklich hart in der Sache ringt, aber letztendlich das gemeinsame Ziel überwiegt, hier zu positiven Lösungen zu kommen. Und dann können wir, glaube ich, gemeinsam hier noch ganz viel im Markt bewegen.
Also Communication is key und Kompromisse sind wichtig. Vielen Dank für das Schlussstatement, Ralf. Mega, dass du dabei warst und vielen Dank für die vielen Eindrücke und Impulse.
Es hat wie immer Spaß gemacht und wir nehmen auf jeden Fall wieder einiges zum Weiterdenken mit.
Ich bedanke mich bei euch. Mir hat es auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Das war BET Energie Weiterdenken.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und teilt ihn gerne in eurem Netzwerk.
Und alle weiterführenden Informationen findet ihr wie immer in den Juhu-Shownotes.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.